Matthäus, Kapitel 17. Was für eine herrliche Erfahrung Petrus und Jakobus und Johannes hatten dort auf dem Berg der Verklärung mit Jesus. Wir haben letzte Woche gelesen, Jesus wurde dort auf dem Berg umgestaltet in seinen verherrlichten Zustand. Er hat gestrahlt wie die Sonne. Und so seine göttliche Herrlichkeit ist sichtbar geworden. Und dann hatte er ein Treffen da mit zwei ganz großen Personen aus dem Alten Testament, mit Mose und mit Elia, die schon vorausgegangen waren in die Ewigkeit. Also die Jünger, die da mit Jesus waren, die hatten eine Vorschau auf den Himmel, auf die Herrlichkeit Gottes, auf die Gemeinschaft, die wir alle mal haben werden, die Gemeinschaft der Heiligen, verherrlicht im Himmel zusammen. Paulus hat da auch eine Vision auf den Himmel. Er sagt, ich weiß nicht, was eine Vision oder war ich wirklich dort entrückt, ich weiß es gar nicht, aber er sagt mit anderen Worten, es war so unbeschreiblich herrlich, was ich gesehen habe, dass ich gar nicht richtig drüber reden kann. Es wäre nicht mal recht, drüber zu sprechen. Irgendwie die menschlichen Worte würden das Ganze doch wieder verdunkeln, wenn wir versuchen würden, über die Herrlichkeit zu sprechen. Aber im Philipperbrief Kapitel 1 schreibt Paulus, ich habe Lust abzuscheiden, also zu sterben und bei ihm zu sein. Denn das ist weit besser, als hier zu sein. Und Petrus hat eine ähnliche Reaktion. Er sagt, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Und wir können spekulieren, wir haben letztes Mal ein bisschen spekuliert, warum Petrus Hütten bauen wollte. Wir wissen es nicht wirklich. Aber vielleicht war es so ein Versuch, diese Erfahrung zu verlängern. Ah, das ist so gut. Vielleicht hattest du schon mal denselben Wunsch in deinem Herzen. Das ist so eine wunderbare, stille Zeit, gemeinsam mit Gott, bist ihm tief begegnet in der Stille. Oder ein geisterfüllter Gottesdienst. Oder eine herrliche Konferenz. Du sagst, ah, ich könnte jetzt noch eine Woche hier bleiben. Es war so gut. Oder eine Gebetsnacht, eine Bibelschule. Ich wünschte, ich könnte noch länger bleiben. Es ist so gut hier zu sein, so eine Bergerfahrung mit Jesus. Aber lass uns ein Kloster bauen, da oben auf dem Berg, diese Erfahrung konservieren, auf dem Berg leben, in dieser Erfahrung. Aber das war nicht der Plan Jesu für seine Jünger. Und es ist auch nicht sein Plan für uns. Bergerlebnisse mit Jesus sind dazu da, um uns zuzurüsten, für den Alltag im Tal. Denn da unten, da wartet eine verlorene Welt, voll mit verlorenen Menschen, die entfremdet sind von Gott, voller Nöte. Jesus hat gesagt, wir sind das Licht der Welt. Wenn wir alle irgendwie oben auf dem Berg blieben, eingeigelt in einem Kloster, dann wäre es irgendwie so ein abgehobener Leuchtturm. Aber das Licht, die Liebe Jesu würde die Menschen da unten nicht wirklich erreichen. Wir existieren nicht für uns selbst. Wir existieren nicht zur Selbstbefriedigung. Ich denke, wir leben zu oft so, auch als Gemeinde Jesu. Unseren Hauskreisen vielleicht auch, um uns selbst drehen und die Herrlichkeit, die wir erfahren, wir baden da drin und hoffentlich mache ich eine tolle geistliche Erfahrung, so um meinetwillen, um unseretwillen kommen wir zusammen. Oh, hoffentlich wird das heute eine Lobpreiszeit, die meine Seele berührt und eine Predigt, die mich segnet. Und gutes Essen und Menschen, die nett sind zu mir und die mir dienen und die für mich beten und bequeme Stühle und so weiter. Aber wir haben so eine gute Zeit zusammen. Hier mein schöner kleiner Kuschelclub. Und manchmal bleiben wir da stehen. Und das ist nicht Gottes Plan für uns. Ja, er will uns füllen, er will uns dienen, er will uns heilen, er will uns stärken, aber nicht nur für uns. Nicht nur zur Selbstbefriedigung, für uns. Im Epheserbrief lernen wir, dass das unser Zusammenkommen als Gemeinde Jesu zur Zurüstung der Heiligen zum Dienst ist. Also wir sind berufen, überfließende Kanäle zu sein. Nicht irgendwie so stehende Gefäße, die gefüllt werden, ohne Auslass. Nee, wir sind berufen, Kanäle zu sein, durch die das Leben Gottes zu anderen fließt. Dann bleibt das Wasser, so bildlich gesprochen, auch kühl und frisch in unserem Herzen. Ihr wisst, was mit stehendem Wasser passiert. Das wird irgendwann halt ja eben abgestanden, modrig, schleimig, trüb, fängt an zu stinken. Und das passiert mit einem Christen, das passiert mit einer Gemeinde, das passiert mit einer Familie, mit einem Hauskreis, der sich nur um sich selbst dreht, wo wir uns nur gegenseitig anklotzen. Der Kuschelclub hat ein begrenztes Haltbarkeitsdatum. Könnt ihr jetzt beobachten, das passiert. Wenn wir uns um uns selbst drehen, dann fängt es irgendwann an, nicht mehr so schön zu sein. Sehen wir die Pickel voneinander und werden wir kritisch und unzufrieden. So ein Phänomen, was man beobachten kann. Und vielleicht, wenn du dich so trocken, abgestanden fühlst in deiner Seele, vielleicht gelangweilt, vielleicht auch gelangweilt von der Gemeinschaft mit anderen, wenn da so übermäßig bingelige Konflikte über irgendwelche Nebensächlichkeiten und Eitelkeiten da sind, dann könnte das vielleicht die Ursache davon sein. Vernon McGee hat mal gesagt, Christen sind wie Kuhmist. Wenn sie auf einem Haufen zusammenpappen, dann fangen sie an zu stinken. Aber in die Welt verstreut können sie viel Gutes tun. Gottes Plan für unser Leben ist Dienst an anderen Menschen. Ein Überfließen von dem, was wir in der Gemeinschaft mit ihm erleben, hin zu anderen, durch uns. So diese Ströme lebendigen Wassers, von denen Jesus gesprochen hat, aus unserem Herzen, aus unserer Gemeinschaft heraus zu anderen Menschen. Dass wir ihnen das Evangelium bringen, dass wir ihnen die Liebe Jesu bringen, dass wir ihnen dienen. Und in dem Kontext erfahren wir auch Gottes Zurüstung und Gottes Kraft und die Geistesgaben, die Gott gegeben hat. Und in dem Kontext werden wir auch selbst erfrischt, wenn es durch uns durchfließt. Markus 10, Vers 45, da hat Jesus gesagt, denn auch der Sohn des Menschen, hat er über sich selbst gesprochen, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus war der perfekte Mensch. Er war der einzige Gottmensch, der einzige Sündenlose. Dieser verherrlichte Zustand von Jesus auf dem Berg der Verklärung, das war sein Naturzustand. Da gab es nichts, was ihn vom Vater getrennt hat. Jesus hätte von diesem Berg der Verklärung direkt wieder zurückgehen können in die Herrlichkeit, in den Himmel, hätte verherrlicht bleiben können, gerade so weitermachen können, aber er hat es nicht getan. Warum? Weil er den Vater liebt und weil er uns liebt, weil er auf einer Rettungsmission war in seinem menschlichen Leib. Deshalb ist er von diesem Berg der Verklärung wieder runtergegangen, um letztendlich auf einen anderen Berg zu gehen, auf Golgatha. Berg des Opfers, Berg der Erlösung, das Kreuz, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Damit auch wir einmal diese Herrlichkeit mit ihm erfahren können, dass er es mit uns teilen kann. Das möchte er tun. Und dann erst nachdem er diese Mission vollendet hatte, ist er auferstanden und aufgefahren in den Himmel und ist heimgegangen. Und wisst ihr was? Heute sind wir sein Leib, sind wir seine Münder und seine Hände und so weiter. Heute will Jesus durch uns wirken und anderen Menschen Heil bringen, durch uns retten. Und wenn Gott dich noch nicht nach Hause geholt hat, wenn du noch am Leben bist hier, diesem irdischen Leben, dann ist das deswegen, weil er noch was vorhat mit dir. Weil er noch nicht fertig ist mit dir, weil er dich gebrauchen will. Du bist sein Botschafter, du bist sein Licht in dieser Welt, du bist das Salz in dieser Welt. Jesus möchte Menschen durch dich berühren. Also füllt er uns mit seinem Leben, schenkt uns so Bergerlebnisse, damit wir es weitergeben können. Und dann schickt er uns wieder runter in den Alltag, in unsere Familie, in unseren Job, in den Fußballclub, in die Schule, als seine Botschafter, als seine Lebensweitergeber. Das ist sein Plan für unser Leben. William Barclay, ein Bibelausleger, hat geschrieben, im Augenblick des Gebets und der Andacht ist es leicht, sich christlich zu fühlen. Und ebenso leicht ist es, sich Gott nahe zu fühlen, wenn die Welt mit ihren Problemen ausgeschlossen bleibt. Doch das ist in Wahrheit nicht Glaube, sondern Flucht. Echter Glaube heißt, dass wir uns von den Knien erheben und uns den Problemen der Menschen stellen. Echter Glaube heißt, sich von Gott stärken zu lassen, um anderen an dieser Stärke teilhaben zu lassen. Das ist unser Auftrag. Wir sind nicht für uns selbst hier, wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Und vielleicht habt ihr es auch schon erfahren, oft warten nach diesen Bergerlebnissen, nach einer tollen Freizeit oder so ähnlich, wieder Talerlebnisse, wenn wir wieder runterkommen. Vielleicht kennt ihr das. Dein Schatz ist gestresst, weil er ein paar Tage allein war mit den Kindern. Die Katze hat auf dem Teppich gekotzt, das Auto startet nicht. Die Kinder führen sich wie besessen auf. Du wirst angefeindet in der Schule oder in deinem Job. Willkommen zurück. Rechnet damit. Den Jüngern ging es nicht anders. Sie kamen von diesem herrlichen Erlebnis auf dem Berg der Verklärung hinunter mit Jesus und was hat auf sie gewartet? Wir lesen erstens Streit. Da waren die Schriftgelehrten, also die damaligen Theologen, die mit den restlichen 9 Jüngern, die noch unten waren, gestritten haben. Und wohl haben sie denen eine Falle gestellt. Und dann war eine große Menge von Schaulustigen um sie herum, wie es immer so ist, wenn zwei sich prügeln, gell? Das kennen wir schon vom Schulhof zum Beispiel. Und zweitens begegnen ihnen dämonische Mächte, geistlicher Kampf. Und dann drittens Leid und Not. Da ist ein leidender Sohn mit seinem verzweifelten Vater. Und viertens ist er das Versagen der Jünger. Versagen der Geschwister, der Kinder, vielleicht der Geschwister im Hauskreis, der Mitarbeiter, was immer. Und Unglauben. Und an sechsten spricht Jesus von einer verkehrten, von einer perversen Welt. Klingt das irgendwie bekannt? Willkommen zurück im Alltag. Also, hier ist ein Streit, hier ist ein riesen Volksauflauf. Matthäus gibt uns eine Art Kurzversion hier. Lasst uns lesen in den Versen 14 und 15. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes. Aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, der hat nicht gesprochen, der hat geschrien: Herr, erbarme dich! meines Sohnes. Denn er ist mondsüchtig. Es war ein Aberglaube damals, wenn der Vollmond irgendjemanden angeschienen hat, dass die Leute verrückt geworden sind oder noch verrückter geworden sind. Er ist mondsüchtig und er leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft fällt er ins Wasser. Und wenn wir weiterlesen, im Vers 18 finden wir heraus, dass das Problem viel, viel tiefer war als nur der Mond, der irgendjemanden angeschienen hat. Kommt im Übrigen das, im Englischen das Wort Lunatic kommt daher. Luna ist der Mond, ne? Sind die Verrückten im Englischen. Geisteskranken. Aber darüber will ich eigentlich gar nicht reden jetzt. Das Problem war viel tiefer, da war ich gerade. Viel tiefer als nur irgend so was Oberflächliches. Diese Anfälle, die der Sohn gehabt hat, das hatte keine natürliche Ursache. Das war nicht nur irgendeine Krankheit oder hatte nicht nur irgendwas mit dem Mond zu tun. Nee, dieser junge Mann war von einem Dämon besessen. Von einer bösen, okkulten, persönlichen Macht, einem Geistwesen, das es böse mit ihm gemeint hat. Und wenn wir die Existenz der geistigen Welt von Engeln, Dämonen, solchen Dingen ausschließen, dann sind wir wirklich gefährlich, realitätsfremd und naiv in dieser Welt. Das ist die Realität. Es gibt solche Dinge. Deswegen spielen wir drum mit Esoterik oder Tischchenrücken, irgend solchen okkulten Spielchen, Wahrsagerei, Geistheilen, Drogen, so Zeug. Öffne dich nicht für solche Mächte oder solche Wesen, irgendwelchen geistlichen Erfahrungen unabhängig von Jesus, wirklich. Ist gefährlich. Der Teufel und seine Freunde tarnen sich oft als Engel des Lichts, sagt uns die Bibel, versprechen uns schöne Erfahrungen, Macht und so weiter. Aber hier ist die Tarnung abgelegt. Hier sehen wir das wahre böse Gesicht von diesen Geistwesen. Wir wollen die Menschen von Jesus und von Gott fernhalten, wollen Menschen quälen, wollen Menschen zerstören. Seht ihr, der Vater sagt, er ist mondsüchtig und er leidet arg. Das sagt dieser verzweifelte Vater über seinen Sohn. Und wir wissen nicht, ob das noch ein kleiner Junge oder ein Teenie oder vielleicht schon ein erwachsener Sohn war. Aus der Parallelstelle im Markus-Evangelium wissen wir, er war stumm. Also dieser Dämon hat ihm das Reden verweigert. Er konnte nicht mal reden über seine furchtbare Erfahrung. War wie gefangen in seinem eigenen Leib, wie in einem Gefängnis, und dann hat er diese Anfälle und er fällt zu Boden und sein Mund schäumt und er knirscht mit den Zähnen und dann wird er wieder starr wie gelähmt. Und es waren nicht irgendwie so epileptische Anfälle, die ab und zu mal auftreten, sondern Lukas sagt uns, kaum einmal lässt er von ihm ab und er reibt ihn auf. Das war fast so wie ein Dauerzustand. Und dieser Dämon hat versucht, diesen jungen Mann in den Selbstmord zu treiben. Seht ihr, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser, oder die Parallelstelle heißt, er wird ins Feuer geworfen oder ins Wasser geworfen. Da war irgendwie dieser innere Zwang. Dieser Dämon wollte ihn wie die Schweine ersäufen dort bei Gadara am See Genezareth. Ihn ins Lagerfeuer werfen, der spürte irgendwie diesen inneren Zwang, sich das Leben zu nehmen, war wahrscheinlich übersät mit Narben. So ein furchtbarer Anblick. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, was für eine Hölle dieser junge Mann und dieser Vater durchgemacht haben, diese ganze Familie, die mussten ständig den immer im Auge behalten, dass er sich nicht wieder was Schlimmes antun will. Und jetzt lesen wir den traurigsten Vers hier in diesem Abschnitt. Vers 16 sagt der Vater: Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Ich brachte mein Kind mit geistlichen Problemen in die Gemeinde und es machte keinen Unterschied. Hat sein Leben nicht verändert. Die waren auch machtlos. Ist nicht traurig? Und dieser Vater und die Schriftgelehrten, die Leute, die stritten mit den Jüngern deswegen, die lästerten, die klagten sie an, wahrscheinlich warum? Warum könnt ihr nichts tun für mein Kind? Die wollten, aber sie konnten nicht. Ich brachte meinen besessenen, selbstmordgefährdeten Teenie in die Gemeinde zu den Jüngern Jesu und die konnten nicht helfen. Stört dich dieser Satz? Diese Anklage? Diese Realität? Und wie geht es uns als Gemeinde damit? Wie geht es dir damit? Hast du das schon erlebt? Dass jemand mit einer Not, mit einer geistlichen Not zu dir kommt oder zu uns in die Gemeinde kommt? Mit irgendeiner Sucht von mir aus, Pornosucht, Spielsucht, Alkoholsucht, Eifersucht, was immer. Problemen, Probleme in der Ehe, persönlichen Problemen. Und du gibst dein Bestes, deinen besten Rat und du betest und es verändert sich nichts. Stört dich das? Stört uns das? Damit fängt es an. Stört uns das? Oder sind wir abgebrüht und so gleichgültig oder schon so desillusioniert, dass uns egal ist? Ob Leben verändert werden oder nicht. Stört dich das, wenn Menschen jahrelang in den Gottesdienst kommen und in einen Hauskreis kommen und weiter in Sünde leben und geistlichen Niederlage leben, sich nicht verändern? Und ja, Menschen treffen auch ihre eigenen Entscheidungen, das ist auch ein Aspekt. Aber wir haben hier auch ein Versagen, eine geistliche Machtlosigkeit von Jesu Nachfolgern. Wohin sollte man den dämonischen Jungen bringen? Wenn nicht in die Gemeinde Jesu. Und sind wir mit demselben Phänomen konfrontiert? Ist es nicht so? Mit geistlicher Machtlosigkeit? Werden alle Menschen wirklich geistlich heil, wenn sie in unsere Mitte kommen? Und wenn nicht, warum ist das so? Jünger, die waren wahrscheinlich verwirrt und verstört und gedemütigt und enttäuscht. Die hatten diesen Dienst getan vorher mit Erfolg. Wir haben es davon gelesen in Kapitel 10, Lukas 10 auch. Die hatten Vollmacht über die Dämonen. Die haben gebetet und Menschen wurden geheilt. Die Menschen haben sich bekehrt. Also was lief hier falsch? Vers 17, Jesus aber antwortete und sprach: Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht oder verkehrte Generation. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Wir hatten in den letzten Wochen davon gelesen, die Jünger hatten eine Glaubenskrise. Aufruf zur Hingabe an einen leidenden Messias, das war eine ganz neue Herausforderung, eine ganz neue Perspektive für sie. Und wir wissen, die Schriftgelehrten und die Leiter Israels, die haben Jesus abgelehnt als Messias. Sie haben gesagt, du bist nicht von Gott. Und die Volksmengen haben sich ihnen großteils angeschlossen. Und vom Vater lesen wir in Markus 9, dass er zu Jesus sagt, wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und dann schreit er, hilf meinem Unglauben. Aha, es hat was mit Unglauben zu tun. Mit Mangel an Vertrauen. Vielleicht Mangel an Hingabe. Und das geht ja meistens Hand in Hand. Wenn wir nicht vertrauen, dann geben wir uns auch nicht hin. Und das störte Jesus offensichtlich. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und dann sagt Jesus, bringt ihn mir her. Das ist der Anfang der Lösung. Lauf zu Jesus mit deinen Problemen. Bring Menschen zu Jesus. Ich brauche nicht meine Weisheit, meine schlauen Rezepte, nur irgendwie so eine psychologische Beratung oder auch nicht Unterhaltung im Gottesdienst, schöne Gemeinschaft, emotionale Erfahrung. Nee, vor allem brauchen sie Jesus ganz persönlich. Wenn wir Menschen nicht auf Jesus hinweisen, wenn wir Menschen nicht zu Jesus hinführen, dann versagen wir als Gemeinde und als Jünger Jesu, dann erfüllen wir nicht unsere Berufung. Und wie bringen wir Menschen praktisch zu Jesus? Wie sieht es praktisch aus? Also bleiben wir gerade bei dem Beispiel bei Kindern zum Beispiel. Wie kannst du deine Kinder zu Jesus bringen? Ja, bet für sie, bet mit ihnen, erklär ihnen das Evangelium, wenn sie noch nicht bekehrt sind. Lest im Wort Gottes zusammen. Familienandacht von mir aus. Redet mit ihnen über geistliche Dinge. Bringt sie in den Gottesdienst, bringt sie in Time for Kids am Freitag, sei ein Vorbild. Über Hiob lesen wir, früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach der Zahl seiner Kinder für jedes Kind. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. Er war ein Papa, der Tag für Tag seine Kinder geistlich abgedeckt hat im Gebet. Also bringt ihn mir her. Vers 18, und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Ein Wort von Jesus und die Sache war gegessen. Der Junge war geheilt. Diese lebensverändernde Kraft von Jesu und seinem Wort. Halleluja, preis dem Herrn. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Und ich bin froh, denn sonst wäre es eigentlich irgendwie so ein bisschen oberflächlich, oder? Halleluja, wir haben unser Versagen unter den Teppich gekehrt und wir machen weiter so wie bisher. Ich glaube, da sind wir auch ganz gut drin, manchmal, gell? Vers 19 lesen wir, da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Was ist unser Problem? Und ich bin dankbar, dass Sie diese Frage stellen. Wir sind gut drin, öfter mal davonzulaufen vor herausfordernden, unangenehmen Fragen. Na, anderen Gemeinden geht es auch nicht besser und hey, Gott tut ja auch viel Gutes in unserer Mitte und machen halt so weiter. Oh, dieser Junge wurde nicht frei, oh, ist halt so. Ist gut, manchmal innezuhalten und sich solchen unangenehmen Fragen zu stellen. Warum läuft es gerade nicht so, wie es sein sollte in meinem Leben oder in unserer Gemeinde oder in unserer Familie oder in unserer Ehe. Wo hängt's? Und dann wirklich offen zu sein dafür, dass Gott uns Antworten gibt. Und auch für die Antwort, die er uns gibt. Denn die ist oft eine Antwort, die wir nicht hören wollen. Das hat öfter mal mit unserer Sünde zu tun, mit meinem Versagen, mit meinem Schweinehund, mit meiner Komfortzone oder dem, was außerhalb meiner Komfortzone liegt. Vielleicht habe ich den Heiligen Geist betrübt. Vielleicht passt meine Einstellung nicht. Ist dein Herz in dieser Verfassung, dass du offen bist für Gottes Korrektur, für Gottes Reden in deinem Leben? Wenn nicht, dann verschwendest du gerade Zeit hier eigentlich. Dann musst du umkehren, dann musst du diese Einstellung ändern. Vers 20. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Vers 20. Er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, heb dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Das heißt, dem, der in euch ist, denn Jesus hat uns gesagt in Johannes 15, ohne mich, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Was ist faul? Euer Kleinglaube, sagt Jesus. Also, war was faul mit ihrem Gottvertrauen? Nennt es hier Kleinglauben. Vers 17 hat es Unglauben genannt. Kleinglauben. Und ich finde es interessant, dass er dann weiter sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Und das war das kleinste Körnchen, was sie so hatten, wenn sie ihre Kräuter angesetzt haben und eingesät haben. Also er weist sie zurecht wegen ihren kleinen Glauben und dann sagt er, wenn ihr nur so einen winzig kleinen Glauben habt, wie ein Senfkorn, dann könntet ihr Berge versetzen. Und er spricht hier wohl nicht von dem Berg der Verklärung. Denn was wird es bringen, wenn die den Berg der Verklärung von dorthin nach dahin versetzen? Vielleicht ist er eher ein Bild für Berg an Problemen, vielleicht die Dämonenbesessenheit, der sie gerade begegnet sind. Aber Kleinglaube hat offensichtlich, oder großer Glaube, kleiner Glaube hat offensichtlich nicht so viel mit der Quantität des Glaubens zu tun, wie immer man das messen wollte, keine Ahnung. Wir messen sie in Pathos im Namen Jesu oder in einem bestimmten Gefühl. Am besten könnte man vielleicht noch sagen, dass wir Gott was Großes zutrauen. Das ist großer Glaube, aber vor allem eher Beständigkeit. Ein kleiner Glaube ist ein Glaube, der Jesus manchmal vertraut. Ein großer Glaube ist ein Glaube, der ihm immer vertraut, in jeder Situation. Der immer abhängig ist von ihm, immer hingegeben ist. Und worin drückt sich unsere Hingabe an Jesus aus? Ganz praktisch. Unsere Abhängigkeit von ihm. In unserem Gebetsleben, oder? Selbstgenügsame Menschen beten wenig. Von Jesus abhängige Menschen beten regelmäßig, beten viel. Und das heißt nicht, dass sie unbedingt immer lang beten. Aber sie wissen, ohne ihm kann ich nichts tun. Ich brauche ihn den ganzen Tag lang in jeder Situation. Muss ich ihn neu suchen, ihm neu mein Herz hinhalten. Seht ihr im Vers 21, diese Art aber fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Und bei manchen steht das hier in Klammern, in manchen Manuskripten steht dieser Vers, in manchen nicht. Im Markus-Evangelium spricht er nur über Gebet, also offensichtlich hat Jesus davon gesprochen. Wir sehen oft Gebet und Fasten zusammen, wenn wir durch die Apostelgeschichte lesen. Gebet, Hinwendung zu Gott, Fasten, Abwendung von dieser Welt, von meinen irdischen Bedürfnissen, meinen irdischen Wünschen und Aktivitäten. Ich wende mich von etwas ab, ich verzichte meist auf Essen, denn das tun wir viel und oft und gerne, gell? Aber es kann auch ein Fasten sein vom Fernsehen oder vom Internet oder vom Videospiel oder vom Hobby oder solchen Dingen. Was verzichten, mich von etwas abwenden, um Zeit, um Gemeinschaft zu verbringen mit Gott, mich mit ihm zu verabreden. Ich verleugne meine leiblichen, meine irdischen, meine fleischlichen Bedürfnisse und Wünsche, um mein Herz auf ihn auszurichten. Das ist der Sinn von Fasten. Und offensichtlich war da ein Problem. Die 9 Jünger, die da unten geblieben waren, im Tal, die sind irgendwie von ihrer Abhängigkeit von Jesus ausgestiegen. Wir wissen nicht genau warum, vielleicht aus Selbstgenügsamkeit. Ja, wir schaffen das. Ich glaube, Bob der Baumeister war ein Deutscher. Vielleicht war es aus Erfahrung. Hey, dieses Dämonending, wir haben Dämonen ausgetrieben. Wir haben uns eine Formel zurechtgelegt, die hat immer funktioniert bisher. Wir lieben Schubladen, oder? Rezepte, Formeln. In vielen Büchern finden wir das auch. Hier ein Ehepaar mit den und den Problemen. Hier ist die Formel A, B, C und D. Und dann ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und in den Beispielen, in diesen Büchern funktioniert das immer. Musst dich nicht lang mit Seelsorge beschäftigen, bis du herausfindest, im realen Leben funktioniert das. Naja, manchmal. Aber öfter auch mal nicht, dieses Rezept. Jeder Mensch ist einzigartig und jede Situation hat seine einzigartigen Aspekte. Das heißt, wir müssen immer mit Jesus verbunden bleiben, immer abhängig von ihm. Wir brauchen immer seine Führung. Jesus sagt, dieser fährt nicht aus, außer durch Gebet und durch Fasten. Bei diesem ist es anders als bei den anderen, mit denen ihr zu tun hattet bisher. Ihr braucht eine tiefere Verbundenheit mit mir. Ihr braucht einen geistlichen Wachstumssprung in eurem Leben, um damit umgehen zu können. Und wahrscheinlich ist euch das auch schon aufgefallen, dass es nicht so etwas wie eine Instant-Geistlichkeit gibt. Nee, eine gute Beziehung, eine enge Beziehung braucht Beständigkeit, braucht Regelmäßigkeit. Manchmal sehen wir das bei Menschen, die sich nur so einen Blick zuwerfen und die verstehen einander. Bei mir und meinem Zwillingsbruder ist es manchmal so. Wir gucken uns nur an und ich weiß genau, was er denkt. Oder bei alten Ehepaaren. Warum ist das so? Weil sie so vertraut sind miteinander. Eine tiefe Beziehung mit Jesus und eine Sensibilität für sein Reden beruht auch ein Stück weit auf der Vertrautheit, auf dieser Beständigkeit. Vertrautheit, die aus der Beständigkeit kommt. Kannst du dir mal die Frage stellen, was, wenn dir so ein Dämonisierter jetzt heute Nachmittag über den Weg laufen würde? Wärst du bereit, damit umzugehen? Was, wenn du heimfährst und da ist ein furchtbarer Autounfall, Verletzte, Tote, wärst du bereit zu trösten und den Menschen, die es überlebt haben, beizustehen? Was, wenn du heimfährst und da ist ein Jugendlicher, der gerade von der Brücke springen will? Wärst du fähig zu dienen, umzugehen damit? Was, wenn du heimkommst und dein Kind hat einen Ausraster oder Liebeskummer oder will den Glauben verlassen? Oder ist diese krasse Versuchung, die dir über den Weg läuft? Und so viele Herausforderungen im Alltag, da kannst du nicht sagen, oh, hey, stopp, Moment mal, warte mal, ich muss gerade mal eine halbe Stunde mit Jesus verbringen, mal ein bisschen beten, in der Bibel lesen. Nee, da ist keine Zeit mehr dafür, okay? Entweder du bist bereit oder du hast das versemmelt, du bist nicht bereit. Entweder du bist geistig stark genug, du bist in Tune mit Gott oder du bist es halt nicht. Und ein Punkt, den wir lernen können in dieser Geschichte, ist das, was wir bei den Pfadfindern immer gelernt haben. Da bin ich so in meiner Jugendzeit gewesen. Da hieß es immer, allzeit bereit oder so, glaube ich, war es. Gell? Allzeit bereit. Jesus hat zu den Jüngern im Garten Gethsemane gesagt, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also ihr müsst beten, bevor diese Situationen kommen, bevor die Versuchung kommt. Denn in der Versuchung ist der Geist willig, aber das Fleisch ist schwach. Dann ist es zu spät, wenn du anfangen willst, dich geistig zu stärken. Wir müssen vorbereitet, bevor sie kommen, in diese Situationen kommen. Vorbereitet, geistig gestärkt in jeden Tag. Gestärkt durch die Gemeinschaft mit Jesus. Im Gebet, in Bibel lesen, auch regelmäßige Gemeinschaft mit den Geschwistern. Also es geht hier um einen Lebensstil des sich Gott nahens. Lebensstil von dem Abwenden von dieser Welt und dem Hamsterrad des Alltags und dem Hinwenden zu Jesus. Und wir wissen nicht, warum die Jungs nicht gebetet haben. Vielleicht haben sie nicht gebetet, weil sie enttäuscht waren von Jesus. Oh Mann, dieser Messias, der ist nicht gekommen, um unsere Erwartungen zu erfüllen. Oh Mist, hatte ich mir anders vorgestellt. Jetzt bin ich aber echt enttäuscht von Gott. Kennt ihr so Gedanken? Ich habe da jetzt gerade keinen Bock zu beten. Oder vielleicht waren sie einfach müde oder erschöpft, entmutigt. Vielleicht haben sie gerade gestritten. Ist öfter mal vorgekommen, gell? Wer ist der Größte von uns? Vielleicht waren sie eifersüchtig. Warum dürfen immer der Petrus und Johannes und Jakobus mit Jesus auf den Berg gehen? Warum nicht wir? Und ist euch schon aufgefallen, wenn wir so im drin sind, dass wir nicht beten? Vielleicht waren die Jünger einfach abgelenkt. Vom Gebet und vom Fasten. Zu beschäftigt. Stress auf der Arbeit. Zu viele Dienstmöglichkeiten wahrgenommen. Vielleicht sogar zu viele Gemeindeveranstaltungen. Und Veranstaltungen vom Kindergarten und der Schule und vom Sportclub. Und ihr kennt es. Wahrscheinlich waren sie noch eher noch nicht eingelullt vom Fernsehen und Internet und Videospielen und Medienkonsum. Vor 2 Jahren stand es mal in der Zeitung, so Schlagzeile, Konsum auf Rekord hoch, täglich 9 Stunden Mediennutzung. Da gab es eine Studie, das ist der Durchschnitt in Deutschland. 9 Stunden Mediennutzung täglich. Denkt ihr, das könnte mal auf Kosten von der Gebetszeit gehen? Ich möchte ein Zitat von John Piper vorlesen. Er hat ein Buch geschrieben über das Beten und das Fasten. Und darin schreibt er, der größte Feind unseres Hungers nach Gott ist nicht Gift, sondern Apple Pie. Wer das nicht kennt, das ist so eine Art Apfelkuchen. Es ist nicht die Tafel der Bösen, die unseren Appetit auf den Himmel verdirbt, sondern das pausenlose Knabbern an dem Tisch der Welt. Es ist nicht das nicht jugendfreie Video, sondern das triviale Getropfe der Hauptabendsendung, von der wir jeden Abend trinken. In Anbetracht von all dem Bösen, das Satan tun kann, wenn Gott beschreibt, was uns von der Tafel seiner Liebe fernhält, spricht er über ein Stück Land, einen Ochsen und eine Frau. Lukas 14, die Verse 18 bis 20. Der größte Widersacher unserer Liebe zu Gott sind nicht seine Feinde, sondern seine Gaben. Und der tödlichste Appetit ist nicht der nach dem Bösen, sondern der nach den einfachen Vergnügungen dieser Erde. Denn wenn diese den Appetit nach Gott selbst ersetzen, dann ist dieser Götzendienst kaum erkennbar und fast unheilbar. Wissen nicht, warum sie nicht gebetet haben, die Jünger, oder nicht viel gebetet haben, nicht gefastet haben. Was wir wissen ist, sie haben nicht gebetet, sie haben nicht gefastet. Und deswegen waren sie machtlos, als dieser Dämon auftrat. Lass uns das persönlich machen zum Abschluss. Könnte das die Beschreibung deines Lebens sein? Wie zufrieden bist du mit deinem Gebetsleben? Verbringst du regelmäßig Zeit mit Gott? Wie ist dein Verhältnis so zwischen Gebet und Fernsehen, Internet, Mediennutzung? Und wann war das letzte Mal, dass du ganz bewusst auf etwas verzichtet hast, gefastet hast, den Pegel mal runtergefahren hast? Fasten, Verzicht ist eher nicht so Teil unserer Kultur, oder? Wenn ich ehrlich bin, ich faste vielleicht so ein-, zweimal im Jahr. Regelmäßig. Aber zu unregelmäßig. Frage ist, bist du zufrieden damit? Wie stark ist deine Beziehung mit Jesus jetzt gerade? Wie stark fühlst du dich geistlich? Bist du ihm nahe in deinem Herzen? Bist du sensibel für ihn? Bist du gehorsam? Ist die Freude am Herrn deine Stärke? Und wie ist in eurer Familie? Betet ihr mehr als kurzes Tischgebet vorm Essen? Oder ist das alles, was deine Kinder kennt? Für mich ist die Bibelstelle sehr aktuell. Gerade überführt mich, spricht in mein Leben. Bestärkt das, worüber Gott gerade zu uns spricht. Wir haben gerade erst die Woche als Ehepaar drüber gesprochen, dass wir gern wieder regelmäßig, hoffentlich täglich gemeinsam beten wollen. Für unsere Kinder, für unsere Familie, gemeinsam den Herrn suchen wollen. Offen gesagt, gerade läuft es nicht so gut. So beschäftigt. Wir haben 4 Kinder. Oh, das ist nicht das Problem. Heißt, wir können nicht weiterlaufen wie bisher. Das heißt, es muss sich was ändern im Tagesablauf, in den Dingen, die wir tun, in den Prioritäten. Und das fällt mir nicht so leicht, ehrlich gesagt. Also, wenn ihr dran denkt, betet für mich, betet für uns. Letzte Frage, wie stark sind wir als Gemeinde, würdet ihr sagen? Wie stark sind wir mit Jesus verbunden? Wir hatten ja jahrelang Apostelgeschichte 2, Vers 42 auf unseren Gemeindebrief gedruckt, fast so wie so eine Art Visionsstatement. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und dann im Kontext lesen wir auch über Evangelisation und den Dienst an Menschen. Wie geht's uns damit? Ich denke, Lehre der Apostel, Bibelstudium, läuft's okay. Machen wir relativ ausgiebig, gell? Abendmahl feiern wir auch regelmäßig. Unsere Gemeinschaft, würde ich sagen, ist am Wachsen. Wir lernen, Gemeinschaft zu leben. Schön langsam, ist noch Luft nach oben. Aber ich denke, sind wir auf einem guten Weg. Wie ist es mit Gebet? Mein Eindruck ist, Gebet ist unterbeleuchtet in unserem Gemeindeleben. Würdet ihr denn auch sagen? Genauso Evangelisation, sind ein paar wenige, es am Herzen haben. Und ich habe es in die Gemeindeversammlung letzte Woche eingebracht, es am Herzen haben. Wir brauchen eine Gelegenheit, wo wir gemeinsam als Gemeinde zusammenkommen und beten. Gemeinsam den Herrn suchen, auf ihn hören. Gemeinsam Anliegen bewegen. Und zwar nicht nur für mich und meine Schnupfen und meinen Hund und meine Katze, sondern strategisch beten. Reich Gottes Perspektive. Was will Gott tun in seinem Reich? Durch uns. Und deswegen wollen wir das Dienstagabendgebet neu beleben. Zweiten Dienstag im Monat statt im ersten. Weil wir am ersten Montag Gemeinde putzen zusammen. Also ich möchte euch einladen. Es ist ja wirklich nur ein kleiner Schritt erstmal, ne? Aber es ist wichtig, dass wir Gottes Wort praktisch werden lassen. Ich meine, einmal im Monat, ist jetzt nicht der pure Stress, gell? Aber lasst uns gemeinsam einen Schritt machen. Ich möchte euch wirklich alle einladen, da einen Punkt zu machen und zu sagen, ja komm, lass uns zusammenkommen als Gemeinde. Lass uns beten, gemeinsam. Und darüber hinaus, eine Gruppe von Frauen betet jeden Mittwochabend, auch herzliche Einladung dazu. Und wir beten immer von 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr vorm Gottesdienst, sonntagmorgens, im Keller unten. Auch herzliche Einladung dazu. Aber lasst uns da gemeinsam wachsen. Lasst uns geistig stärker werden als Gemeinde. Mein Eindruck ist, dass der Herr möchte, dass wir in diesem Bereich wachsen in dem nächsten Jahr. Lasst uns das vielleicht so als Projekt mitnehmen in das nächste Jahr. Wir wollen eine betende Gemeinde werden. Okay, letzte Frage. Ich weiß, sie ist unangenehm. Was ist mit Fasten? Ach, Anni, komm schon, es ist schon spät. Wir wollen eigentlich essen gehen. Ja, wenn wir Gottes Wort nicht ausleben, dann bleibt es fruchtlos in unserem Leben. Wenn wir hier zusammenhocken und unsere Predigt reinziehen und durch die Bibel lesen und rausgehen und es nicht anwenden, ist es für die Katz. Wie ist mit Fasten? Ich möchte mal folgenden Vorschlag machen. Wir Männer, wir fahren ja nächste Woche auf unsere Männerfreizeit. Freue ich mich schon sehr drauf. Oh, oh. Christoph bereitet vor. Nee, ich freue mich. Macht immer Spaß. Deine Misshandlungen. Nee, ich möchte Folgendes vorschlagen. Nächste Woche haben wir Männerfreizeit. Lass uns doch uns vorbereiten, geistig vorbereiten. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht am Dienstag oder Mittwoch, wenn Dienstag nicht klappt, vielleicht mal eine Mahlzeit auslassen. Oder von mir aus eine Fernsehstunde, die für uns so Normalität ist in unserem Leben. Oder was immer das ist, wo du dir Zeit rausschlagen kannst. Und stattdessen Zeit mit dem Herrn verbringen. Im Wort Gottes, im Gebet. Vielleicht, dass du mal ein gutes geistliches Buch liest, warum nicht? dass wir mit allem, was wir sind, sagen, mehr als mein Körper das Essen braucht, braucht meine Seele dich, Herr. Ja. Ja, die können gern mitmachen. Wir brauchen Gebet für die Männerfreizeit, dass Gott da wirklich uns geistig bewegt, dass Menschen heil werden, dass Menschen frei werden, hey, dass wir Brüder geistlich tief gehen miteinander. Aber dass wir uns eine Zeit nehmen diese Woche, wo wir sagen, mehr als mein Körper essen will, mehr als mein Fleisch zocken will oder fernsehen will, will meine Seele dich, Herr. So wie David gebetet hat im Psalm 42, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und in 3 Wochen haben wir wieder Gemeindegebet am Dienstag. Vielleicht können wir uns vornehmen, die nächsten 3 Dienstage so eine Zeit herauszufasten und Zeit mit ihm zu verbringen. Wäre das eine Herausforderung? Jetzt nicht als irgendwie gesetzliche, es wird kein Mensch wird fragen oder euch kontrollieren, aber ich gebe es euch so mal als Gemeinde-Challenge mal weiter, um Gottes Wort anzuwenden in unserem Leben. Vielleicht noch 2 Warnungen davor. Die erste vor Selbstgerechtigkeit. Es ist ja nicht so Sinn wie der Pharisäer in Lukas 18, der gesagt hat, oh, ich bin nicht so wie der da, weil ich faste 2-mal wöchentlich. Okay, das wäre nicht so hilfreich, die Einstellung. 2. Warnung, so vor Werksgerechtigkeit, Jesus Automaten denken. Dieses Denken, Herr, weil ich jetzt faste, schuldest du mir irgendwas. Okay, ich faste, jetzt erwarte ich mir aber, dass du mir auch das und das und das gibst dafür. Ich tue das eigentlich, damit ich was bekomme von dir. Das wäre auch keine gute Einstellung. Nee, es geht um ihn als Person, nicht um seine Gaben. Er ist Lohn genug. Viel besser als alles, was er uns gibt, okay? Im Psalm 16 heißt es, Fülle von Freuden ist vor seinem Angesicht. Wollt ihr die Herausforderung annehmen? Dienstag, den 12. Gemeindegebet. Ich will euch alle hier sehen um 19.30 Uhr. Und Herausforderung, das Fasten zu probieren. Kleine Glaubensschritte zu gehen. In den nächsten Wochen. Amen. Herr, ich danke dir, dass du offen und ehrlich zu uns sprichst durch dein Wort. Herr, ich danke dir, dass wir dir auch nichts vormachen müssen, dass wir die super abgehobenen Heiligen sind. Herr, wir haben so viel Luft nach oben. Ich weiß, in meinem Leben, Herr, in meiner Familie, auch in unserem Gemeindeleben, Herr, wir brauchen mehr von dir. Herr, wir brauchen mehr geistliche Kraft, Herr. Wir wollen das mehr sehen, dass Menschen heil werden und wirklich verändert werden, die in Berührung mit uns kommen, weil wir so wirklich in Touch sind mit dir, Herr, und nicht irgendwie abgelenkt oder es irgendwo verlaufen haben. So, Vater, du siehst unseren Geist. Ich glaube, jetzt können wir sagen, gerade jetzt ist unser Geist willig. Aber Herr, wir wissen auch, dass unser Fleisch oft schwach ist. Und dafür möchte ich beten, Herr, dass du uns Gnade schenkst diese Woche, dass du das Wollen schenkst, aber auch das Vollbringen in jeden von unserem Herzen. Füll uns neu mit deinem Geist, Herr. Und wenn wir keinen Bock haben, Herr, dann ändere unser Herz. Gib uns einen neuen Hunger nach der Gemeinschaft mit dir. Tiefer zu wachsen mit dir. Gib uns einen Hunger nach dir. Weck uns auf aus geistlicher Trägheit und Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Und damit segne euch unser wunderbarer Gott mit einer echten, tiefen Gotteserfahrung in dieser Woche. Herr, du hast unser Herz gehört und ich bete einfach um deine Gnade, wenn wir uns diese Zeit raushauen und verzichten und dich suchen, Herr. Schenk uns die Gnade, Vater, und zeige uns ein Stück von deiner Herrlichkeit und begegne uns. Segne uns damit, Herr. Darum wollen wir dich bitten um mehr von dir. Nicht Zeug oder Gebetserhörungen, mehr von dir. Das ist das Wichtigste, das ist das Beste. Das soll uns genügen. Mehr von dir, Herr. Segne uns damit. In Jesu Namen. Amen.
Amen.